Also es geht generell um das Projekt Minesoft und allgemein cover ich jetzt hier die drei Themen Reversen, Game Development und auch ein bisschen Game Design. Und ich bin übrigens Moritz, falls ihr es noch nicht wisst, wahrscheinlich wisst ihr schon. Die große Frage ist natürlich, worum geht's? Ich habe gesagt, das geht um Minecraft, aber irgendwie geht's nicht um Minecraft. Es geht um mein Projekt, das ich die letzten 3 Jahre betreut habe, angefangen habe, immer noch mache und bald aufhören werde. Es geht um einen Minecraft-Client. Das ist kein Klon, wie wir von YouTube kennen, hey, Minecraft in 48 Stunden nachgeschrieben, sondern es ist wirklich, ich habe Minecraft genommen, ich habe wirklich einen Client dafür geschrieben. Also wie wenn ihr Minecraft auf eurem PC startet, könnt ihr quasi diesen Client Minesoft starten und dann auf irgendwelchen Minecraft-Servern spielen. Das ist quasi the big thing gewesen, dass man wirklich kompatibel spielen kann, weil sonst ist das Ganze ziemlich nutzlos und dann ist es wie mein Test zum Beispiel. Die haben auch saucool, auch einen Open Source Client, aber geht halt nicht mit Minecraft. Ist halt sau schwer und sau kompliziert, weil die, die Minecraft kennen, wissen, das Spiel ist gigantisch groß. Es wirkt zwar immer sehr, sehr, sehr simpel und es gibt ja die Blöcke, die man placen und destroyen kann, aber es ist halt doch irgendwie, man kann sehr, 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 sehr viel machen und es nimmt mit jeder Version, die veröffentlicht wurde, immens zu, vor allem zu aktuellen Zeiten. Es gab auch mal Zeiten, wo nicht viel entwickelt wurde, aber aktuell sind wir auf so einem richtig, richtig High Trip. Das Ziel ist es auch, dass man so spielen kann, wie man original spielen kann. Also wir wollen eigentlich alle Features drin haben. Sieht aktuell so aus. Also es ist nicht mit Minecraft, sondern es ist Minesoft. Auf Hypixel, viele Leute kennen es, der größte Minecraft-Server der Welt. Sieht schon ganz cool aus im ersten Blick. Hat natürlich sehr viel Zukunftspotenzial und Verbesserungspotenzial, aber es ist ein Single-Man-Projekt, also ich arbeite alleine daran. Der erste Part, auf den ich eingehen werde, ist das ganze Reversen, weil Minecraft selber ist ja eigentlich eine Blackbox, das heißt Closed Source. Wir haben sehr viel Information über das Spiel, was das Spiel macht, aber dann halt irgendwie doch nicht, weil die Informationen halt von Leuten, Communities zusammengetragen wurden und leider auch nicht immer ganz richtig und korrekt sind. Der Riesenvorteil ist dabei, dass es keine riesen irgendwie Unity große Engine von Minecraft verwendet wird, sondern dass wir das super schön in Java geschrieben haben und Java kann man sehr leicht und simpel reversen. Also wir brauchen keine riesengroßen Tools und sonst was für Magie, aber Mojang legt natürlich auch ein paar Steine dabei in den Weg. Und da haben sich aber viele Community-Projekte, wo ich mittlerweile auch contributed habe, mitentwickelt habe, darum entschlossen, das irgendwie halt rückgängig zu machen. Ich möchte insbesondere auf zwei Tools eingehen. Das erste Tool ist Yarn. Das sind Open Source Minecraft Mappings. Minecraft nennt in ihrem Code alle Funktionen, das ist natürlich nicht während dem Entwickeln, sondern nach dem Entwickeln, heißen die A, B, C, D, E, F, G. Sagt uns natürlich oder mir als Entwickler überhaupt gar nichts. Das heißt, wir brauchen irgendwie, müssen wir schauen, ah, wenn die Funktion A heißt, heißt es zum Beispiel Join Server und wir geben irgendeine Adresse mit an. Ist natürlich sehr versimpelt, aber so kann man sich das vorstellen. Diese Mappings sind extrem, extrem, extrem viel Arbeit, weil man immer den Code anschauen muss. Ah, was macht der? Wo wird er aufgerufen? Wie soll ich den benennen? Aber es gibt eine riesengroße Community, die da richtig Lust drauf hat und richtig, richtig aktiv dabei sind. Das zweite Tool, was ich erwähnen möchte, ist Pixelizer. Das habe ich auch im Laufe der Entwicklung selber geschrieben. Das lädt Gamefiles. Also ich sage zum Beispiel, hey, ich will Minecraft 1.7 die Gamefiles extracten und dann liefert das so einen riesen, riesen Haufen an Dateien zurück, wo alles Mögliche drinsteht. In dem Fall zum Beispiel vom Erdeblock, welche Item-ID das hat, wie hart das Teil ist und wie das halt irgendwie aussieht als ja, als Shape, also also es ist wirklich ein voller Block zum Beispiel. Ich meine, eine Treppe hat eine Stufe halt drin. Und das müssen wir halt irgendwie wissen, wenn wir zum Beispiel dagegen laufen oder sowas, dass wir da halt cool hochlaufen können. Und das Projekt funktioniert auch für ziemlich viele Minecraft-Versionen, war es richtig ekelhafter Code, aber ist richtig, richtig nützlich. Und das sehe ich auch in sehr vielen anderen Projekten, die nicht von mir sind, dass das tatsächlich Verwendung findet und richtig aktiv genutzt wird. Und ich meine, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt so zwei, drei Tools, die da wirklich so Daten generieren und das ist schon on top of the level. Also das wird von sehr, sehr, sehr vielen Leuten verwendet. Und die meisten Libraries, mit denen man eventuell Bot schreibt oder sowas, verwenden teilweise diese Daten von diesem Tool. Das Interessantere ist, wie kommuniziere ich ja überhaupt mit dem Server? Da sind ja irgendwelche Nullen und Einsen, die übers Netzwerk geschickt werden, irgendeine Serveradresse, die wir angeben. Und das ist quasi eine Riesenhürde zu wissen, welche Befehle kann ich an den Server schicken, welche Befehle schickt der Server mir. Und aktuell sind 488 Versionen von Minecraft unterstützt. Nicht nur Vollversionen, auch 1.19, 1.19.1 und jedes Snapshot dazwischen. Das heißt, alle Beta-Versionen seit 2013 sind unterstützt. Jede einzelne. Genau, begonnen hat das, weil es ein riesengroßes Update in Minecraft gab, 13W41B, so heißt die Version, die hat das ganze Netzwerk sehr, 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 sehr überarbeitet und das ist die Version, wo ich eingestiegen bin. Die aktuellste Version ist 23W18B, das ist von dieser Woche, von diesem Mittwoch des Snapshot, ist die aktuelle Beta von Version 1.20. Man kann jeden Server, man braucht auch nicht die Version einstellen, man kann die Version natürlich einstellen, man kann einfach sagen, hey, ich möchte den Server betreten, detecte die Version automatisch und dann sind wir drauf. Nicht mehr irgendwie Versionswechseln, Mods für mehrere Versionen schreiben, das gehört damit der Vergangenheit an. Wie das passiert ist, naja, du hast die Datei, du weißt ungefähr, wo das Netzwerkzeug gemacht wird, schau halt, was geändert wurde für jede Version. Also 488 Versionen habe ich quasi gedifft, beziehungsweise haben andere gedifft. Und das hat aber irgendwann bei Version 300 aufgehört, wo andere das gemacht haben, weil die halt auch keinen Bock mehr dann irgendwann drauf hatten. Ja, viel, viel Arbeit, viel, viel Zeit reingesteckt, viel, viel unnötige Zeit reingesteckt. Würde ich tatsächlich nie wieder tun. Es gibt zum Beispiel aber auch Physics, das heißt die Physik in dem Spiel. Was passiert eigentlich, wenn wir springen möchten, wenn wir die Leertaste drücken? Was passiert da? Hier ist ein Codebeispiel aus Minesoft und es sagt, wenn Springen gedrückt, also die Funktion wird aufgerufen, wenn Springen gedrückt wird, dann schau, wie hoch wir springen können zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir auf gewissen Blöcken sind, können wir höher springen, zum Beispiel Slimes oder so. Und dann berechne quasi, in welche Richtung wir springen, eventuell oder eben nicht. Und dann gib uns diesen Jump Boost. Wir quasi können nicht sagen, hey, wir möchten einfach nach oben gehen, weil wir wollen ja irgendwie springen. Wir haben irgendeine Geschwindigkeit, die wir haben. Und wir wollen irgendwie, die Geschwindigkeit wird jetzt addiert in die Richtung nach oben. Also ein Y plus irgendwas, 0,2, wie auch immer. Das wird dann natürlich mit Luftwiderstand wieder gegengerechnet und bla bla bla. Wir haben es im Prinzip verstanden. Der richtig, richtig challenging Teil dabei ist, Server haben Anti-Cheat-Systeme. Wenn ich nur 0,000 einen Block zu hoch springe, können das beste Anti-Cheat-System von Hypixel das detekten. Und wir haben auch noch, weil technische Limitationen, haben wir keine richtigen Zahlen, sondern 0,1 plus 0,2 ist 0,3, 0,000003 oder so. Das heißt, das alles habe ich möglicherweise auch in Betracht gezogen und das ganz genau nachgeahmt, dass es wirklich ganz genau auf jedes Bit, jedes einzelne Bit, das an den Server geschickt wird, passt. Soweit zum Reversen-Part. Ich würde zum Game-Development-Part selber kommen. Ich verwende keine Game-Engine oder irgendwie, das ist die nächste Hürde gewesen, ich verwende wirklich OpenGL. OpenGL ist für die, die es nicht können, einfach, was die Grafikkarte spricht und letztendlich kann man damit sagen, hey, Grafikkarte, ich möchte von Position 0 bis 1 natürlich dreidimensionale Koordinaten in Dreieck zeichnen. Wow. Dementsprechend, es gibt keine Definition irgendeiner Kamera, die Kamera schaut in eine Richtung, das muss man alles selber schreiben, sehr viel Mathematik, sehr viel Matrizenmultiplikation, sehr viel. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann denkt man sich, wow, krass, wie ein Spiel überhaupt funktioniert. Und ich meine, jedes Zeichen, was man im Chat sieht, jede einzelne Buchstabe besteht aus zwei Dreiecken, die angezeigt werden. Das muss man sich erstmal im Kopf zergehen lassen. Und wenn man sowas entwickelt hat, denkt man sich natürlich, ja, irgendwie sind die Spiele, die man spielt, kaputt, weil man denkt irgendwie alles kaputt nur noch. Ah, so ist das Dreieck angeordnet, so ist es intern geschrieben, das checkt man dann irgendwann. Wichtig ist, auch wenn es so ein verdammt simples Spiel zumindest aussieht, es sind extremst viele Optimierungen da drin. Also beginnend damit, dass man was hinter der Kamera ist, also was man nicht sieht, dass man das gar nicht anzeigt. Das ist so das erste Mathe-Problem schon gewesen. Und das sind nicht die einzigen Sachen. Wenn wir zum Beispiel zwei Blöcke nebeneinander haben, dass da die Dreiecke dazwischen nicht angezeigt werden. Und das Ganze geht noch viel weiter, da habe ich viel krassere Technologien noch eingebaut. Zum Beispiel Höhlen oder sowas. Wenn ich auf der Oberfläche stehe, kann ich die Höhle nicht sehen, die soll gar nicht angezeigt werden. Und das ist allein das ist Algorithmen, die sich teilweise, ich mir selber, teilweise ich im Internet in der letzten Ecke gefunden habe, was andere in ihren Spielen gemacht haben, extrem cool anzusehen und extrem faszinierend, dann, ah, das wird gar nicht angeschaut. Und man kann das natürlich in diesem Spiel, wenn man das selber schreibt und weiß, wie alles geht, auch schön visualisieren. Sieht man zum Beispiel hier. Außenrum ist die Welt, wie sie aussieht, und innenrum ist der Debug-Modus an. Und wir sehen, die Blöcke in der Mitte, diese Wolleblöcke nach oben, bestehen irgendwie aus Dreiecken, die halt bestimmt angeordnet sind in einer bestimmten Rotation, in einer bestimmten Weise. Und die sieht man dann. Und das ist so ein Screenshot, was sehr darstellt, Alter, dieses Spiel ist scheiße kompliziert. Genau. Dann würde ich zum nächsten Thema kommen, Game Design. Game Design ist letztendlich, was denkt sich der Entwickler dabei? Ich mache irgendeine bestimmte Aktion, was passiert dann? Das erscheint sehr, sehr offensichtlich zum Beispiel. Und das Problem in Minecraft, die Architektur, das ganze Spiel ist so aufgebaut, wenn der Client, also der Spieler, irgendwas macht, dann führt der bei sich die Aktion aus, schickt die zum Server, der Server führt bei sich die Aktion aus und dann vergleichen sie, ob das passt. Das heißt, wenn man einen Client schreibt, muss man jede einzelne Aktion, die umgesetzt wird, jeden Schalter, den man umlegen muss, jeden Knopf, der gedrückt werden kann, das muss man implementieren, dass es genau passt und dass da quasi keine Unstimmigkeiten passieren. Und dann die erste Frage, was passiert, wenn man den Hebel umlegt? Man legt den Hebel um. Aber das ist tatsächlich nicht mal alles, weil wenn wir das Screenshot anschauen, sehen wir da oben drüber über den Hebel in Rot so Partikel, die noch gespawnt werden. Und da muss man sich erstmal, hey, wie sieht dieser Partikel aus? Wie verhält er sich? Fliegt der irgendwie, weiß der Geier, in den Himmel hoch? Oder bleibt der da? Oder geht der ein bisschen nach unten? Verändert er die Farbe vielleicht im Verlauf seiner Lebensdauer, nennt man das? Und das ist einfach Game Design und das ist tatsächlich bei Minecraft extremst faszinierend, dass es sowas gibt. Und jede einzelne Partikel, jeder einzelne Rauchpartikel hat irgendeine Logik in sich, die man überhaupt nicht in Betracht zieht. Ah, eine Flamme zum Beispiel vom Lagerfeuer wird kleiner exponentiell mit der Zeit. Und das ist extremst faszinierend, wenn man so ein Spiel schreibt. Die kleinen Feinheiten, die man vielleicht gar nicht merkt oder gar nicht direkt bemerkt, aber indirekt das Spiel halt sehr, sehr viel cooler machen. Kann man auch noch denken weiter, zum Beispiel, wie soll das Licht aussehen, dass es gut aussieht? Und das sind extrem schwere Hürden, die man aber, da haben viele Leute sich schon Gedanken gemacht, die man quasi alle bewältigen kann und selber sich Gedanken machen kann. Und das kann man in so einem Projekt super, super cool einbringen. Man weiß, wie das originale Spiel es gemacht hat. Und man kann sich selber denken, hey, cool, das sehe ich, da sehe ich Verbesserungspotenzial, das kann ich ändern. Generell habe ich öfters sehr, sehr oft die Frage bekommen, ja, schön, du hast deinen Quellcode veröffentlicht, was heißt das jetzt lizenzmäßig, darfst du das überhaupt? Und meine Meinung dazu ist, und die Meinung von vielen anderen, Mojang selber duldet solche Änderungen, solche Sachen an ihrem Code, dass Leute damit wirklich was arbeiten. Und da ich zum Beispiel keine Texturen, Sounds oder irgendwas bereitstelle, sondern die sich der Client selber automatisch beim Minecraft-Server holt und runterlädt, ist auch zum Beispiel kein Copyright irgendwie verletzt. Der ganze Code ist selber geschrieben, unter der GPL-V3-Lizenz veröffentlicht und kein Code davon stammt von Mojang. Einiges Technologien ist natürlich inspiriert, keine Frage, aber der Code ist selber geschrieben. Quellen natürlich, das Projekt selber ist Open Source auf gitlab.bixelon.de zu finden. WikiVG ist ein allgemeines Wiki, wo ganz, ganz viele Leute ganz viele Sachen gesammelt haben, vor allem netzwerkmäßig, wie der Client mit dem Server kommuniziert. Yarn sind die Mappings, die wir vorhin hatten, für die A- und B-C-Namen. Und Burger ist ein Tool, das auch sowas wie Pixelizer ist, bloß halt andere Daten generiert. Das Wichtigste ist natürlich das Fazit und die Zukunft. Was habe ich gemerkt in dem Projekt? Was habe ich gesagt? Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde es nie wieder tun und ich würde es tatsächlich nie wieder tun, weil das mich wirklich 3 Jahre gekostet hat, an meiner Zeit wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert. Meine ganze Oberstufe, während meinem ganzen Abi habe ich nur dieses Projekt gemacht, jede Sekunde. Es hat sich natürlich gewandelt. Anfangs war das eher Wochenendprojekt, würde ich es nicht nennen. Es ist ein Wochenprojekt eher. Also ich dachte, in einer Woche habe ich das Ding fertig und ich kann Bedwars spielen. Völlig falsch gedacht. Und es ist im Laufe der ganzen Zeit viel, viel professioneller geworden. Viele Sachen wurden optimiert, geändert, verglichen, so dass ich selber sage, ja, ich würde das sofort wiederfinden und sofort wieder tun so. Sehr, sehr viel ist auch einfach theoretisch nur getestet. Also wenn ich zum Beispiel Rechtsklick mache, was passiert dann? Dass ich quasi sicher, dass keine Bugs entstehen und sicherstelle, dass irgendwas nicht funktioniert, also dass alles funktioniert. Und es gibt aktuell über 2000 solche, ungefähr 2000 solcher Tests, die jedes Mal durchlaufen, wenn ich eine Änderung mache. Es gab, wie gesagt, Hürden, zeitintensiv, sehr, sehr viel Arbeit. Andere Hürden gab es auch noch, zum Beispiel, wie beschaffe ich diese Daten überhaupt? Manche Daten haben sich im Wandel so sehr geändert, dass du die Daten teilweise per Hand geschrieben hast. Also ich habe dann wirklich 80.000 Zeilen irgendwelche Daten geschrieben, welche Blöcke es gibt, wie die sich verhalten, sonst was. für eine Version allein. Und das ist schon, das sind so richtige Sachen, die einen dann 3 Tage kosten, wo man sagt so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, lass es fallen. Und das ist so auch der Lernfaktor da vorbei. Investiere nicht so viel Zeit da drin. Mach auch andere Sachen. Ich meine, es sind über 5000 Stunden, die ich da locker drin hatte. Also es waren wirklich 10, 12 Stundentage jeden Tag. Ich habe aber auch viel gelernt. Ich habe davor noch nie was mit Kotlin gemacht. Ich habe es anfangs mit Java angefangen, habe dann aber auf Kotlin umgelenkt. OpenGL habe ich das erste Mal verwendet. Spieleentwicklung allgemein das erste Mal wirklich gemacht. Und ich ermutige euch damit, macht auch sowas. Muss nicht unbedingt in der Größe sein, sondern denkt einfach, hey, diese und diese Sache hat mich genervt damals, das will ich besser machen, das will ich lernen. Macht auch sowas, das ist extrem wichtig, auch wenn es solche Hürden gibt oder so, die einem dann wirklich so 3 Tage komplett die Motivation nehmen. Das ist, muss man drüber, und wenn man da drüber ist, dann merkt man schon, wow, da habe ich was geleistet. Zudem, was noch viel wichtiger ist, deswegen sind wir auch zum Beispiel auf solchen Events hier oder so, man lernt Leute kennen, die man, mit denen man dann sonst was. Ich habe mit Leuten, die aus Australien wohnen, Pakistan wohnen, habe ich Kontakt, mit denen ich auch teilweise entwickle oder irgendwie coole Gedanken austausche. Genau, Fazit, lasst euch nicht abschrecken. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sind zwar wahrscheinlich über der Zeit, ja, 17 Minuten. Aber gibt's Fragen? Ja, Applaus!